I have a dream. Vermutlich die bekannteste Rede, die im letzten Jahrhundert gehalten wurde. I have a dream. Und die ersten vier Worte sind schon ein Widerspruch. Es ist aus meiner Sicht die beste Visionsrede, die ich je gehört habe. Und sie beginnt mit der Aussage, ich habe einen Traum. Aber eine Vision ist kein Traum. Es gibt einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied. Ein Traum ist rein fiktional. Ein Traum ist eine Fantasie. Es ist ein Bild, das in uns entsteht, aus unserer Fantasie heraus. Eine Vision aber ist ein Zielfoto. Es ist der Endzustand von einem real existierenden Zustand. Eine Vision braucht eine Offenbarung. Und da wird es jetzt schwierig, weil wir dieses Wort Vision in unserer Gesellschaft so unterschiedlich verwenden. Aber eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, braucht eine Vision eine Offenbarung, eine Eingebung von außen. Ein Traum nicht. Ein Traum kann aus dir selber heraus entstehen. Eine Vision wird offenbart. Im christlichen Kontext, im kirchlichen Kontext sprechen wir dann von einem prophetischen Eindruck. Und jetzt merkst du vielleicht, ein prophetischer Eindruck, Offenbarung von Gott. Hey, wenn jemand im kirchlichen Zusammenhang von Vision spricht, dann solltest du vorsichtig werden. Weil Vision heißt, Gott hat mir diese Offenbarung gegeben. Und wenn du das sagst, dann ist kein Spielraum mehr. Das Einzige, was dir dann noch bleibt, ist abwarten, ob es eintrifft oder nicht. Aber es ist so diese Joker-Karte, gell? Gott hat gesagt, ja, was sollst du dann noch machen? Ich glaube zutiefst, Martin Luther King hatte nicht nur einen Traum. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass er eine Offenbarung hatte von Gott. Er hat ein Bild gesehen für sein Land. Aber er war weise genug, dass er gesagt hat, ich habe einen Traum. Ein Traum gibt dir die Möglichkeit, dich dem anzuschließen oder auch zu sagen, nee, ich schaue es mir mal aus Distanz an. Ein Traum öffnet Raum. Ich habe diese Rede von Martin Luther King für mich mal analysiert und ich glaube wirklich, dass es die beste Rede ist, die in Bezug auf Vision je gehalten wurde. Und ich möchte sagen, warum, weil die zwei wesentlichsten Aspekte von Vision tauchen in seiner Rede auf. Das erste ist, beschreibe die fantastische Zukunft. Eine Vision beschreibt ein Bild der Zukunft und das möglichst plastisch, möglichst einfach. Wenn ihr euch diese Rede mal anhört von ihm, er beschreibt die einzelnen Bundesstaaten mit ganz, ganz simplen, einfachen Bildern. Das sind die Berge, da ist dieser spezielle rote Sonnenuntergang aus einem Bundesland. Das ist eine bestimmte Hitze aus einer bestimmten Region. Und er macht das so einfach, dass die Leute sofort wissen, aha, Lederhose, Bayern. Er hat die Leute sofort mit diesen Bildern, er casht sie und er malt das Bild einer fantastischen Zukunft. Und das Zweite gelingt ihm auch, nämlich beschreibe ehrlich die Missstände der Gegenwart. Also sag wirklich, wie es ist. Bring es auf den Punkt. Es gibt zwei Sorten von Menschen, psychologisch gesehen. Ist tatsächlich so einfach. Es gibt die eine Sorte weg vom Schmerz, und die andere Sorte hin zur Freude. Und das Spannende ist, diese Visionsrede casht beide Gruppen. Die einen müssen wissen, wie scheiße die Gegenwart ist, weg von diesem Schmerz. Und die anderen brauchen das Bild dieser fantastischen Zukunft hin zur Freude. Und du hast die alle im Boot. Und genau das ist passiert in seiner Rede. Und deshalb begeistert sie mich auch so. Ich selber mache jetzt Vision Sunday, Also Visionsreden seit 17 Jahren. Seit 17 Jahren, jedes Jahr, der erste Sonntag im Jahr, habe ich das Vorrecht, das Privileg, über unsere Vision als Kirche reden zu dürfen. Und ich kann euch wirklich sagen, aus meiner Erfahrung in diesen 17 Jahren, es war noch nie so schwer, diese zwei Bereiche so anzusprechen, dass wir sie wirklich mitnehmen können. Wir brauchen so sehr Gott dafür wie noch nie zuvor. Und ich möchte dir sagen, warum das so ist. Das erste ist, wir haben keine ehrliche Sicht auf die Gegenwart. Es gab noch keine Generation vor uns in der gesamten Menschheit, die so viel Information bekommen hat wie wir. Wir werden von morgens bis abends zugeballert mit Informationen. Und jetzt mal Informationen im weitesten Sinne. Vom Verkehrsschild über Nachrichten, Social Media, was immer alles so auf dich einprallt. In der Summe gab es noch nie so viel Information wie jetzt. Das Spannende ist, Information ist zur Privatsache geworden. Noch keine Generation vor uns konnte sich die Information, die an sie rankommt, selber aussuchen. Weißt du, ob dir jetzt die Mainstream-Nachrichten gefallen oder nicht, ob du sagst, hey, ich nehme lieber alternative Nachrichtenquellen. Du entscheidest über das, was zu dir vordringt. Und das Krasse ist jetzt aber, im Hintergrund der Medien laufen Algorithmen ab, die dich zukünftig auch nur noch mit dem bedienen, was du dir ausgesucht hast. Das heißt, wenn du einmal in eine Richtung gegangen bist, der Informationen, wirst du von jetzt an nur noch in diese Richtung gefüttert. Und damit wirst du unfassbar einseitig. Obwohl die Summe der Möglichkeiten so riesengroß ist, ist das, was bei dir ankommt, nur das, wozu du dich auch mal entschieden hast. Und das muss man wissen im Umgang mit dieser Medienwelt. Nun haben wir ein ganz, ganz großes Problem. In der Summe all dieser Informationen ist es für uns normalen Menschen nicht mehr möglich, festzustellen, was Wahrheit ist und was nicht. Wisst ihr, ein berühmter Bald-Wieder-Präsident hat seine Wahrheit mal alternative Fakten genannt. Das Problem ist, dass wir damit gefüttert werden. Und wir sitzen jetzt da vor unserem Handy und sollen entscheiden, was ist wirklich wahr und was ist erfunden, was ist alternativ, was ist. Und weil das so ist und weil es unmöglich geworden ist, die Wahrheit zu kennen, erklären wir das zur Wahrheit, was sich für uns richtig anfühlt. Wir leben in einer gefühlten Wahrheit. Das, von dem du denkst, ja, so passt es, wird zu deiner Wahrheit, nach der du lebst. Das Problem ist, dass es an der wirklichen Gegenwart vorbeischrammt und wir einen ehrlichen Blick auf die Gegenwart nicht mehr haben. Das Zweite ist, weil das so ist, haben wir keine positive Sicht mehr auf die Zukunft. Ich weiß nicht, ob du dir Gelegenheiten suchst oder nimmst, dein Medienkonsum, dein Informationsverhalten mal auf die Probe zu stellen. Ich habe das für mich mal gemacht. Hey, unsere Medienlandschaft ist heillos überdimensional negativ geprägt. Unsere Nachrichten bestehen zu 90% aus negativen Nachrichten, weil die positiven kein Mensch hören will. Und wenn, dann noch ein Lächeln nach dem Wetter. Also ganz by the way, Königshaus hat ein neues Baby. Ja, schön. Wahrscheinlich ist es krank. So, nein. Ich habe jetzt nicht gesagt, welches Königshaus. Nachrichten sind zu 90% negativ. Deine Lieblingsserien auf Netflix. Hey, das Genre, das du auswählst, ist völlig gleichgültig. Jede noch so süße Liebesromanzenserie basiert auf einer zerbrochenen Beziehung, auf einer kaputten Liebe, auf Negativerfahrungen von Menschen und der Sehnsucht, wieder heil zu werden. Aber es beginnt im Zerbruch. All die ganzen Krankenhaus, Notfall, Fire, Police, was weiß ich, Serien, basieren alle auf Unfällen, auf Notfällen, auf Schicksalsschlägen. Action, Crime und Krimis oder so. Ich meine, was wäre das ohne Negatives? Und selbst Social Media. Social Media ist ja die Ausnahme, gell? Das ist ja positiv. Absolut, Social Media ist positiv bei den anderen. Und genau das ist das Problem. Hey, Social Media suggeriert uns eine tolle, schöne, gelungene Welt bei den anderen. Mach mal einfach nur den Vergleich, weil es jetzt noch nahe dabei ist, kannst du dich vielleicht noch erinnern. Wie sah wirklich dein Weihnachten aus? Dein Tisch, an dem du gegessen hast, deine Wohnung inklusive der nicht aufgeräumten Zimmer. Wie sah es wirklich aus? Und wie sahen all die Bilder auf Social Media aus? Oh, nur geleckt, gestriegelte Wohnzimmer mit perfekt geschmückten Bäumen, wunderschönen Menschen, denen es allen gut ging, die alle gelächelt haben, wo es immer, merkst du was? Hey, davon lebt Social Media. Du bekommst lauter positive Nachrichten der anderen. So, und jetzt versuch mal bitte hinter dieses System Medien zu steigen. Das Leben der anderen ist besser als deins. Du weißt nie, was als nächstes kommt. Es gibt für dich keine Sicherheit. Der nächste Schicksalsschlag, die nächste Krankheit, der nächste Unfall, das nächste Dumme wartet schon auf dich. Und in uns wächst Angst. Wir werden angstgesteuert durch und durch. Unser ganzes mediales Erscheinungsbild basiert auf Angst. Und das ist das, was in uns erzeugt wird. Und deshalb leben wir aus Angst und wir haben keine positive Sicht auf die Zukunft mehr. Deshalb sage ich, wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott so unfassbar. Zum einen unser Jetzt ehrlich zu betrachten und zum anderen Zukunft noch positiv sehen zu können. In Römer 12, 2 heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Hey, und es ist wie ein Flehen, das Paulus schreibt. Und ich habe das Gefühl, das war noch nie wichtiger als in unserer Generation. Passt euch nicht diesen Maßstäben an. Passt euch nicht dieser negativen Welt an. Sondern erneuert euer ganzes Denken. Lasst euch von Gott her verändern. Und wirklich, ich muss mir das selber immer wieder bewusst machen. Wie viel Zeitanteil gebe ich den Nachrichten, den Medien dieser Welt und wie viel Zeitanteil gebe ich Gott? Gebe ich ihm überhaupt eine Chance, mich zu verändern? Wie kann das jetzt beginnen? Wie können wir uns von Gott verändern lassen? Heute ganz praktisch an diesem Vision Sunday. Frag ihn. Hey, frag ihn, mach es ernst, mach es ganz praktisch. Geh auf deine Knie und frag Gott und bitte ihn und sag, hey Gott, ich habe jetzt heute in der Predigt gehört, wie crazy unsere Medienwelt ist. Wie kann es anders sein? Hast du eine Antwort auf diese Zeit? Und ich bin sicher, Gott redet. Zum Beispiel so wie zu mir, indem er mir den Vers Jeremia 29, 11 gegeben hat. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhab. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Gott möchte, dass wir aufrecht nach vorne schauen. Gott möchte, dass wir erhobenen Hauptes durch diese Welt gehen. Und natürlich weiß ich es, dass es viel gibt, was uns drückt. Aber Gott sagt, hey, schau nach vorne, richte dich auf, nimm deinen Blick auf mich. Ich gebe Zukunft und Hoffnung. Es gibt eine Bibelstelle, die meine Frau und mich seit vielen, vielen Jahren und uns als Kirche seit einigen Jahren prägt und begleitet. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Jetzt schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Und ich habe leider nicht die Zeit, wir bräuchten eine ganze Stunde, um das Ding jetzt auseinanderzunehmen, was da alles drinsteckt. Aber ganz, ganz kurz möchte ich dich nur auf ein bisschen was hinweisen. Ist es nicht völlig crazy? Warum, bitteschön, sollen die wilden Tiere, die Strauße und Schakale, sich darüber freuen, dass sein auserwähltes Volk Wasser hat? Warum bitte? Hey, was haben die wilden Viecher davon? Strauße und Schakale, warum sollen die sich freuen? Und er sagt ja nicht, weil ich ihnen Wasser gebe. Nein, weil sein auserwähltes Volk Wasser hat. Wir müssen die prophetische Dimension dieses Wortes begreifen. Und was dort steht, das Wasser, das steht für seinen Heiligen Geist. Und Gott sagt, ich werde meinem auserwählten Volk, meinen Kirchen, wieder frisches Wasser, den Heiligen Geist geben. Und er wird wieder fließen, er wird spürbar sein, er wird mächtig, er wird kraftvoll sein. Und die wilden Tiere, die Menschen, die draußen sind, die nicht zu unserer christlichen Sozialisation gehören, die Strauße und Schakale, also die komischen Vögel, die den Kopf in den Sand stecken, die werden sich freuen. Ich komme nachher nochmal drauf zurück, ich verspreche es. Ich möchte mit diesem ersten Schritt mit euch beginnen, wie sieht die Gegenwart aus. And sorry about, manchmal tut es weh, in den Spiegel zu schauen. Sogar mir. Wie sieht die Gegenwart aus? Die Gegenwart, wenn wir ehrlich werden, ist die, dass Kirche in den allermeisten Stellen der Gesellschaft Bedeutung verloren hat. Kirchen werden nicht nur Lehrer. Kirche spielt keine Rolle mehr in der Meinungsbildung der Leute. Kirche spielt keine Rolle mehr in der Politik unseres Landes. Kirche spielt keine Rolle mehr in ethischen Grundsatzentscheidungen. Gesellschaftliche Trends gehen schon lange nicht mehr von der Kirche aus. Hey, wenn wir nicht allzu sehr hinterherhinken, ich meine so 20 Jahre, dann glauben wir schon, wir wären modern. Die allermeisten Menschen, die Kirchen verlassen, geben Gründe an. Wusstet ihr das? Es ist gar nicht so ein ominöses schwarzes Loch, warum das passiert. Die allermeisten Menschen, die aus Kirchen austreten, sagen, warum sie es tun. Und die mit Abstand häufigste Antwort, die gegeben wird, ist, weil Kirche nicht mehr relevant ist. Und wir arroganten Christen, das allererste, was wir machen, ist, wir geben eine Antwort darauf. Aber das ist eine Wahrnehmung von Menschen und die sollte man erstmal stehen lassen. Weil eine Wahrnehmung ist weder richtig noch falsch, sie ist eine Wahrnehmung. Und diese Menschen nehmen wahr, dass Kirche für sie nicht mehr relevant ist. Das ist die Gegenwart. Natürlich gibt es Ausnahmen. gibt Kirchen, die wachsen. Es gibt Kirchen, die sind groß. Es gibt geile Konferenzen, Zimzum oder Zumtink oder wie immer wir die da nennen, hochmodern. Es gibt richtig coole Ausnahmen. Aber werdet mal ehrlich. Hey, auch wir als ICF Reutlingen Multisite, wow, wir wachsen, mega cool. 500, 600 Leute jeden Sonntag hier. 120.000 Einwohner in dieser Stadt. Die Wahrheit ist, wir sind so eine kleine Bubble. Der mit Abstand größte Teil unserer Gesellschaft kennt uns noch nicht mal. Und sie sind überzeugt davon, dass wir nicht relevant sind für sie. Und ein ganz schmerzhafter Teil der Wahrheit ist, dass wir Kirchen zu einem großen Teil daran selber schuld sind. Und hier braucht es endlich mal Demut von uns Kirchen. Dass wir nicht immer nur jammern und sagen, ja, die Leute gehen alle weg, weil es andere besser machen. Nein, lasst uns doch mal ganz ehrlich unsere Schuld auch erkennen, die wir haben. In den letzten 100, 150 Jahren hat Kirche alles, was Verantwortung bedeutet, weggegeben. Hey, Gesellschaft prägen. Ach, das können die anderen doch viel besser. Dafür haben wir Sportvereine, Hasenzüchter und Karnevalsvereine. Politik, oh nee, lasst uns nicht über Politik, da kann man sich nur die Finger verbrennen. Machen wir nicht ethische Themen, oh nee, also da sollten wir uns nicht einmischen, weil das macht nachher jeder so, wie er denkt, dass es gut für ihn ist. Aha, aber was bitte bleibt dann noch? Ja, Diakonie und Wortvermittlung. Okay, Diakonie haben wir in professionelle Hände gegeben, da sind wir raus. Was bleibt, ist also noch Predigen, Wortvermittlung. Und bleiben wir dabei, wo stehen wir da heute? In Deutschland. Hey, ich sag's euch, wenn ihr Predigt in Deutschland mal so flächendeckend anschaut, es ist ein einziges Chaos. Ey, wir Christen wissen selber nicht mehr, was die frohe Botschaft ist. Für die einen ist es historisch kritisch, ob er denn überhaupt gelebt hat. Die anderen fragen sich, musste Jesus sterben? Hätte er nicht direkt mit dem Wagen in den Himmel fahren können? Die nächsten fragen, hat er überhaupt gelebt? Brauchen wir das denn noch? Die dritten sagen, nein, alles. Wir haben jeden Buchstaben in der Bibel, so ist es. Und wenn du den Punkt weglässt, dann hast du das Heil verloren. Und es wird so chaotisch, dass wir irgendwann selber nicht mehr wissen, was ist eigentlich das Evangelium? So, und ich ziehe ein Fazit an diesen Punkt, und das ist jetzt bitter, ich weiß es. So wie wir sind, sind wir tatsächlich für viele nicht mehr relevant. Das ist die Wahrheit. So, die Frage ist, haben wir eine Zukunft? Haben wir Hoffnung in unserer Region, in unserem Land? Hat Gott wirklich Gutes mit uns vor? Ich bin zutiefst davon überzeugt. Und ich glaube, dass der Schlüssel für eine gute Zukunft mit Gott, für Kirche, für uns, ein ganz simpler, einfacher ist. Im Römerbrief steht Folgendes geschrieben: Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Oder auf Lutherdeutsch, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. So heißt schon in der Heiligen Schrift, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Ey, so einfach ist es. Kirche ist relevant. Kirche ist relevant, weil sie immer noch die Antwort auf unsere Gesellschaft hat. Der Punkt ist, und das ist einer der größten Fehler, den wir Kirchen machen, wir suchen die Lösung in der Organisation Kirche. Ja, die Bewegung, die ist gerade richtig cool. Ja, die Gebetshäuser, die machen es. ICF, wow, die geben Gas. Gospel Forum, die machen. Wir suchen uns Organisationen. Aber ich sage dir, die Zukunft mit Gott liegt im Persönlichen. Sie liegt im 1:1. Schäm dich des Evangeliums nicht. Geh zu deinem Nachbarn, geh zu deinem Kollegen, geh zu deiner Familie. 1:1 und verkündige das Evangelium. Ganz persönlich, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, Jesus ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben und unser Umfeld positiv zu beeinflussen. Hey, und Jesus ähnlicher werden kann man nicht als Kirche. Es ist ein mega Trugschluss, dich hier reinzusetzen und darauf zu warten, dass ICF Jesus ähnlicher wird. Vergiss es. Du kannst ihm ähnlicher werden. Du ganz persönlich. Es ist dein Schritt, den Gott mit dir geht. Und dabei ist es so völlig kuhwurscht, wo du herkommst. Dein letztes Jahr war vielleicht sensationell, das geilste Jahr deines Lebens. Du hast im Lotto gewonnen, du hast gerade geheiratet, 3 Häuser gebaut, 5 Jobs angenommen. Das Jahr, boah, du bist explodiert, es war Hammer. Nein, vielleicht war es das beschissenste deines Lebens. Vielleicht hast du gelitten, ein Schicksalsschlag nach dem anderen, alles war irgendwie doof. Es spielt keine Rolle, denn Jesus beginnt heute mit dir, dass du ihm ähnlicher wirst. Er geht einen nächsten Schritt von jetzt an mit dir. Und Jesus ähnlicher zu werden, heißt furchtlos zu werden. Ich habe sie vorhin beschrieben, wie unsere Medienlandschaft tickt. Unsere ganze Welt basiert auf Angst. Wir alle leben aus Angst heraus. Und Angst, das Wort Angst kommt von Enge. Und Enge heißt, du hast keine Option. Und ich möchte dir einen ehrlichen Spiegel unserer Gesellschaft vorhalten und versuch dich selber wiederzufinden. Wisst ihr, wie wir ticken? Wir glauben immer mehr daran, dass wir das Leben verpassen. Wir leben aus einer Enge. Und Enge heißt, es gibt nur eine Möglichkeit. Das Lieblingswort unserer Gesellschaft ist for once in a life. Das ist die Gelegenheit. Und wir haben Angst zu verpassen. Wir entscheiden uns nicht mehr, auf den Geburtstag zu gehen, weil wir haben Angst, dass 3 andere vielleicht cooler sind. Wir nehmen den Job nicht mehr an, weil wir haben Angst, dass vielleicht noch 3 viel bessere da sind. Wir nehmen keinen Partner mehr fürs Leben, weil wir uns die Hosen voll machen, dass wir den besseren Partner vielleicht verpasst hätten. Wir nehmen den Dienst in der Kirche nicht mehr an, weil wir Angst haben, dass wir damit unsere Berufung verpassen. Und merkt ihr was? Wir sind eine Gesellschaft, die Soziologen checken es langsam. Sie sagen, wir sind eine gelähmte Gesellschaft. Es gab noch nie so viele Optionen und so wenig Entscheidungen. Wir entscheiden nichts mehr, weil wir Angst haben. Wir könnten irgendwas verpassen. Furchtlos leben. In die Weite gehen. Hey, hör doch auf mit dieser Scheißangst, was zu verpassen. Wenn du wirklich was verpasst, das schenkt dir Gott morgen nochmal. Glaub doch endlich an diesen Versorger Gott, der dir die Gelegenheit wiederbringt. Ja, und dann hast du dich vielleicht für den schlechten Job entschieden. Dann wird Gott dir andere Türen aufmachen. Vielleicht hast du einen Dienst angenommen, der nicht deiner Berufung entspricht. Aber du dienst jemandem damit und Gott wird dir eine andere Tür öffnen. Vertrau ihm und du wirst furchtlos leben. In Galater 5,22 heißt doch, der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben eine andere Frucht hervor. Und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Fotografierst dir ab. Nimm dein Handy. Brauchst du nicht, steht in der Bibel, kannst auch nachlesen. Ich mache den Vorschlag. Mach Vision Sunday heute mal ganz praktisch. Nimm diesen Bibelvers, diese Frucht des Geistes und bete heute Abend noch, morgen machst du es nicht mehr, heute Abend noch, bete darüber und frag Gott, welches dieser Attribute steht für dieses Jahr 2025. Hey, und vielleicht wird es dein Jahr der Liebe. Vielleicht wird 2025 dein Jahr des Friedens. Vielleicht wirst du Situationen auflösen dürfen in deiner Familie, in deinem Umfeld, wo seit Jahren, seit Jahrzehnten Streit herrscht. Vielleicht wird es dein Jahr der Selbstbeherrschung. Vielleicht legst du endlich Dinge ab, von denen du nicht mehr glaubst, dass man sie ablegen kann. Frag Gott, welches dieser eine Punkt ist, in dem du dieses Jahr Jesus ähnlicher werden sollst. Ganz praktisch. Und dann geh furchtlos voran. Treffe Entscheidungen. Werd entschlussfreudig. Geh Schritte. Und wenn wir das tun, dann wird Gott uns gebrauchen, um unser Umfeld positiv zu beeinflussen. Und das ist der konkreteste Punkt heute an diesem Vision Sunday. Jedes Jahr bete ich für ein Jahresmotto. Wir haben immer ein Motto, das über das ganze Jahr steht und uns als Gemeinde prägt. Und von dem glaube ich zutiefst, dass es prophetisch ist. Normalerweise kommt das im Dezember, manchmal sogar erst im Januar. Dieses Jahr kam es im August. Und ich habe gedacht, Gott, was ist los? Hat sich irgendwie dein Timing verändert? Und ich habe gecheckt, nein, wir brauchten Zeit, weil dieses Jahresmotto 2025 so gravierend einschneidet in uns als Kirche, dass wir Zeit brauchten, um uns vorzubereiten. Das Jahresmotto 2025 ist Kingdom Mind. Und unsere erste Serie, die nächsten Sonntag startet, heißt Kingdom Mind. Das heißt Königreichsgedanken. Eine Sichtweise bekommen auf das Königreich Gottes oder ganz einfach ausgedrückt, dein Umfeld positiv beeinflussen. Wir werden als Kirche Schritte gehen, unser Umfeld zu beeinflussen. Der Ausgangspunkt ist, wir sind gesegnet. Ey, wir sind mega gesegnet. Es war ein unglaublich krasses Jahr. 2023 war schon krass, aber 2024 hat alles getoppt. Wir sind bei unseren Live-Besuchern hier in Reutlingen um 18% gewachsen. Wir sind jetzt bei etwa 600 in Reutlingen, bei 80 etwa in Balingen und mit der gleichen Zahl in Münzingen gestartet. In unserem Stream sind morgens 62 Geräte live dabei, komplett live dabei. Das heißt, wir haben einen Wachstum von 24% im Stream und haltet euch mal fest, in unserem YouTube-Kanal, das kann man alles messen und die Zahlen, die bekommen wir, die Zeit, die Verweildauer, wie lange Leute auf unseren Inhalten bleiben, ist um 65% gewachsen. Das heißt, unser Einfluss, den wir als Kirche haben, der wächst. Der wird größer, der wird umfangreicher. Wir hatten mehr Bekehrungen als je zuvor in diesem Jahr. Wir hatten 30 Taufen. So viel haben wir noch nie in einem Jahr taufen dürfen. Unsere Finanzen sind weit über das gewachsen, was wir uns hätten vorstellen können. Wir durften dieses Gebäude beziehen. Wir durften erleben, dass wir gesegnet sind. Aber wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wisst ihr, das ist mir so massiv deutlich geworden, als mir Gott dieses Jahresmotto geschenkt hat. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und wir treten an als Kirche, um Einfluss zu nehmen auf die Region. Wir wollen die Region Neckaralb, die Fildern von Stuttgart bis Ulm, unseren Einfluss wahrnehmen. Wir werden selber aktiv gründen in dieser Region. Wir werden mitarbeiten, mit Small Groups, mit Communities starten in dieser Region. Aber noch viel, viel wichtiger, wir werden Kirchen und Organisationen, die bereits bestehen, unterstützen. Wir bauen ein Netzwerk der Hilfe auf. Wir bieten das, was Gott uns geschenkt hat als Kirche. Zeit, Geld, Know-how. Anderen Kirchen an. Und hey, der Wahnsinn ist, seit ich das weiß, dieses Kingdom Mind, kommen die zu uns. Ungefragt. Sie kommen und sie melden sich und sie sagen, hey, wir sind da gerade dabei, wir wollen was starten. Und dann merken wir ganz, ganz oft, gibt es nur so ein kleines, was fehlt. Es war eine Gemeinde in Pfullingen, die wollten starten, ganz wilde, junge Typen. Die hatten keine Instrumente und wir haben ihnen Instrumente geschenkt. Und sie konnten loslegen. Jetzt haben sie jeden Sonntag Gottesdienst. Eine neue Kirche ist entstanden. Heute Morgen kam jemand zu mir, eine neue Arbeit, die gerade entsteht auf den Feldern, wo wir merken, hey, Gott wird uns vernetzen, er wird uns zusammenbringen. Wir durften im Dezember mehr Geld als je zuvor weggeben in missionarische Arbeit hinein. Wir haben 40.000 Euro in missionarische Arbeit gegeben. Und wir haben mehr als 40.000 zurückbekommen. Hey, Gott versorgt, er segnet uns, damit wir ein Segen sind. Und jetzt komme ich zurück. Ich glaube, nein, ich möchte es anders sagen. Wir haben einen Traum. Wir haben einen Traum, dass diese Region in Deutschland, hier im Südwesten Deutschlands, diesen Segen der Väter, der einst mal war, wieder erlebt. Wir haben einen Traum, dass das Wasser Gottes, der Heilige Geist, wieder fließt. Wir haben einen Traum, dass Menschen, wenn sie Gott suchen, nicht irgendwo anfangen zu suchen, sondern das allererste ist Kirche. Wir haben den Traum, dass die Kraft Gottes in Kirche so spürbar ist, dass Leute gar nicht dran vorbeikommen, weil sie reingezogen werden. Und die wilden Tiere und die schrägen Vögel, die werden Danke sagen. Die werden sagen, geil ist es, dass es in der Kirche wieder Wasser gibt. Dass man Gott wieder erleben kann. Tausende in der Region, davon träumen wir. Und dazu braucht es mehr als ICF. Dazu braucht es mehr als eine Multisite-Kirche. Dazu braucht es Tausende, die bereit sind, sich diesem Traum anzuschließen. Völlig gleichgültig, welche Fahne darüber weht. Der Name Jesus Christus wird drüber stehen. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.com.